Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Biblische Prophetie ist heute aktueller denn je. Gottes Verheißungen haben sich unvergesslich in der Vergangenheit erfüllt. Genauso sicher werden sie sich auch in der Gegenwart und in der Zukunft erfüllen. Jesus wird wiederkommen und nichts und niemand wird ihn aufhalten können. Dieses von 4 Autoren geschriebene Buch mit dem Titel Das Wunder der biblischen Prophetie vermittelt einzigartige Einblicke in biblisch-prophetische Aussagen über die Welt- und Heilsgeschichte. Die Kernbotschaft lautet Jesus Christus allein, denn er ist Ziel und Mittelpunkt der Heilsgeschichte. Er ist die Verkörperung des Wunders der biblischen Prophetie. Hören Sie heute von Arno Fröse den ersten Teil mit dem Thema Der Prophet, der da kommt. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Der Prophet, der da kommt. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast, am Horeb, am Tage der Versammlung, und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. 5. Mose 18, die Verse 15 bis 18. In diesen Versen spricht Mose zum Volk Israel. Er kündigt einen Propheten an, der nicht einen Teil der Geschichte, der Zukunft oder des göttlichen Heilsplans verkündigt, sondern der restlos alles sagt über die Absichten Gottes mit der Menschheit. Die Israeliten waren nicht in der Lage, das direkte Reden Gottes zu hören, weil sie sich vor dem lebendigen Gott fürchteten. In 2. Mose 20, die Verse 18 bis 19 lesen wir: Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, »Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben.« Diese Reaktion überrascht uns nicht. Denn der sündige Mensch begegnet dem heiligen Gott. Die Bibel sagt deutlich, dass die Seele, die sündigt, sterben muss. Und jetzt steht der sündige Mensch vor dem Berg Gottes, auf dem seine Stimme erschallt, und er kann das nicht aushalten. Deshalb wird Mose als Vermittler eingeschaltet, weil er das empfangen kann, was Gott gibt. Die Tragödie des Volkes Israel bestand darin, dass das Sichtbare für sie eine größere Bedeutung hatte als das Unsichtbare, ausgedrückt in den Worten, die Gott sprach. Die Begegnung zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist wie die Berührung zwischen Feuer und Stroh. Das Feuer verbrennt das Stroh im Nu. Gott ist wie ein verzehrendes Feuer, sagt sein Wort. Aber er ist Liebe, und er will, dass kein Mensch verloren geht, sondern jeder zur Erkenntnis der Wahrheit komme. Das will er heute noch, und deshalb sucht Gott den Menschen auf vielerlei Weise. Er sagt zu jedem Menschen, ich liebe dich, komm zu mir, lass dich heilen, werde ein Kind Gottes. Du bist hier nur eine ganz kurze Zeit auf dieser Erde. Aber du bist bestimmt für die Ewigkeit, und zwar eine Ewigkeit in meiner Herrlichkeit. Diese Ewigkeit ist nur erreichbar durch den Glauben. Dieses Prinzip zeigt uns Gott in seinem Wort. So lesen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Wir wissen, dass die Teufel auch an Gott glauben, aber sie zittern aus Angst vor ihm. Wenn wir jedoch an Gott glauben und die Gewissheit haben, dass er uns liebt, folgen wir den Fußstapfen Abrahams, des Vaters der Glaubenden. Der Unglaube dagegen ist die Haltung, die manche Menschen vertreten, wenn sie meinen, sie könnten nur das glauben, was sie sehen. Aber diese Einstellung ist äußerst problematisch, denn wir können auch im Alltag viele Dinge nicht sehen, die dennoch vorhanden sind. Denken wir nur an die Elektrizität. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ganz genau darauf achten, was das Wort Gottes uns zu sagen hat.
Ich traue auf dich, o Herr. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. In deiner Hand steht meine Zeit. Gelobet sei der Herr, denn er ist wunderbar. Seine
die erste Sünde und die bedingungslose Gnade. Auch die ersten Menschen sind durch Unglauben in Sünde gefallen. Sie haben Gott nicht geglaubt, als er sagte, in 1. Mose 2, Vers 17, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Der Verführer sagte aber etwas anderes. In 1. Mose 3, Vers 4. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Das ist ein ganz klarer Widerspruch. Was sollten die Menschen nun glauben? Das liegt im Grunde genommen auf der Hand. Denn wir Menschen sollen Gott und nicht dem Teufel glauben. Aber wir wissen, wie das Ganze ausging. Der Mensch hat tatsächlich den Glauben an Gott verloren und den Glauben vom Teufel angenommen. Denn schließlich muss er an irgendetwas glauben. Wenn die Leute heute sagen, dass sie an gar nichts glauben, dann stimmt das nicht. Denn sie meinen nur, dass sie an nichts glauben. Auch Atheisten haben im Grunde genommen einen starken Glauben, wenn sie sich einreden, dass sie nicht an die Existenz Gottes glauben. Sie sind ein personifizierter Beweis, dass es Gott gibt. Denn man muss Gott ja nicht leugnen, wenn er gar nicht existiert. Zurück zum Bericht über den Sündenfall. Jetzt glaubte der Mensch dem Feind. Er sagte Ja zum Teufel, indem er Nein sagte zum klaren Gesetz Gottes. Ihr sollt nicht von diesem Baum essen. Eigentlich hätte Gott die Menschen auf der Stelle mit dem Tod bestrafen müssen. Aber er ist Liebe. Weil Gott allwissend ist, hatte er bereits vor Grundlegung der Welt einen Plan, wie er die Menschen wieder zurückbringen kann zur Gemeinschaft mit ihm. Die erste Verheißung über die Wiederherstellung einer lebendigen Lebensgemeinschaft des Menschen mit Gott ist an die Schlange, den Teufel, gerichtet. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier gab es einen Funken der Hoffnung für Adam und Eva und für die ganze Menschheit. Diese Hoffnung für die Hoffnungslosen ist heute noch für alle Menschen auf dieser Erde zugänglich. Nicht Hoffnung auf irgendetwas Sichtbares, sondern Hoffnung auf ewiges Leben. Gott gibt den Hoffnungslosen Hoffnung. Auch Adam und Eva hörten diese Worte der Hoffnung. Diese Linie wird weitergeführt von Abraham, der einen bedingungslosen Glauben hatte, dann von Mose, der ein bedingungsloses Gesetz verkündet hat. Aber dann kommt der Prophet, der da kommen muss, und bietet uns bedingungslose Gnade an. Stellen wir uns einmal vor, Gott wäre nicht gnädig und er hätte sich nicht als Mensch am Kreuz für uns erniedrigt. Dann wären wir hoffnungslos verloren, und zwar für alle Ewigkeit. Aber die herrliche Botschaft, die wir zu verkündigen haben, lautet: Jesus errettet und Jesus kommt bald wieder. Es ist nicht nur eine historische Tatsache, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist. Noch mehr, dass er aufgefahren ist und dass er wiederkommt. Am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir in Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11: Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er wird wiederkommen. Wir wissen aus dem prophetischen Wort, dass seine Füße auf dem Ölberg stehen werden. Er ist vom Ölberg in den Himmel gegangen und er kommt wieder dorthin zurück. Aber bevor er körperlich zurückkehrt, kommt er, um die Gemeinde Jesu zu sich zu holen. Wir werden plötzlich verwandelt. Wir werden entrückt in die Wolken der Luft dem Herrn entgegen. Und dann werden wir immer bei ihm sein. Das ist unsere große, wunderbare Hoffnung.
Die Versammlung in der Luft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn von jedem Land die Heiligen kommen. Jesus wird den Vorsitz führen, alle Seelen jubilieren, mit den weißen Kleidern. Unser König kommen, und zuerst erweckt er sie. sie, die da ausruhen in den Kammern von des Lebens Last und Mühe, und zugleich mit ihnen werden die verwandelt durch sein Wort, die im Leben auf der Erde und entrückt zum Himmel dort. Die Versammlung in der Luft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn von jedem Land die eigenen. Jesus wird den Vorsitz führen, alle Seelen jubilieren, in den weißen Kleidern angetan. Alle Engel ihn geleiten aus dem oben Heimatland, und wir werden Jesus sehen und erreicht uns seine Hand, die am Kreuz für uns durchbohrt ward, als er einsam für uns rang. Welch ein Freudenschrei erschallte und welch lauten Jubel klang. Die Versammlung in der Luft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn von jedem Land die Heiden kommen. Jesus wird den Vorsitz führen, alle Seelen jubilieren, mit den weißen Kleidern angetan. Alles Mühen hat dann ein Ende, alle Kämpfe sind vorbei, von des Lebens Leidbeschwerden sind durch ihn wir ewig frei. Und nun können wir ihn preisen durch die lange Ewigkeit. Unser Herr, der uns geliebt, bei ihm singt wir alle Zeit. Die Versammlung in der Luft, wenn der Herr die Seinen ruft, wenn von jedem Land die Heiden kommen. Jesus wird den Vorsitz führen, alle Seelen jubilieren, mit den weißen Kleidern
Warum das Gesetz? In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, welche Rolle in der Heilsgeschichte das Gesetz spielt. In Römer Kapitel 3, Vers 20 steht eine Erklärung. Wir lesen dort: Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament überzeugt das Gesetz die Menschen von ihrer Sündhaftigkeit. Denn es zeigt uns ganz genau, was für armselige Kreaturen wir sind und dass wir nie sagen können, wenn Eva nicht von der Frucht genommen hätte, wären wir alle im Paradies. Das Gesetz beweist, dass wir genauso gefallen wären wie das erste Menschenpaar. Nach dem Sündenfall musste der Sünder bezahlen für seine Schuld, und zwar mit seinem Leben. Aber Gott hat durch das Gesetz bereits auf ein stellvertretendes Opfer hingewiesen. Anstelle des Sünders musste ein Tier sterben. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, geschah Folgendes. Wir lesen es in 1. Mose 3, Vers 7. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Sie wollten ihre Sünde verdecken. denn die Heiligkeit, die Herrlichkeit des Herrn, mit der sie vorher bekleidet waren, war von ihnen gewichen. Deshalb versteckt sie sich auch vor Gott. Als Gott rief, Adam, wo bist du? Antwortete Adam in 1. Mose 3, Vers 10, Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Obwohl Adam nicht wirklich nackt ist, hat er erkannt, dass seine selbstgemachte Kleidung vor Gott nicht standhalten kann. Deshalb greift Gott selbst ein. In 1. Mose 3, Vers 21 lesen wir, Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Ein Tier musste sterben, um die Sünde der Menschen zu bedecken, nicht aber, um sie wegzunehmen. Noch eine Anmerkung zu den Feigenblättern, die Adam und Eva verwendeten, um ihre Blöße zu bedecken. Es ist interessant, dass Jesus vor seinem Tod am Kreuz den Feigenbaum verflucht. Wir kennen die Geschichte in Markus 11, als Jesus zu einem Feigenbaum ging und keine Frucht fand. Dies aber zu einer Zeit stattfand, als man noch gar keine Früchte erwarten konnte. Meiner Meinung nach hat diese Begebenheit eine prophetische Bedeutung. Jesus kommt zum Baum des Gesetzes, aber er findet dort keine Frucht. Daraufhin sagt er zum Feigenbaum in Markus 11, Vers 14, »Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in Ewigkeit.« Kurz darauf stirbt der Baum ab, und zwar bis zu den Wurzeln. Vergleichen Sie Markus 11, Vers 20. Aber der Feigenbaum wird in der Endzeit erneut zu einem Zeichen. In seinen Endzeitreden erwähnt Jesus den Feigenbaum, der wieder Blätter bekommt. Der grünende Feigenbaum ist ein prophetisches Bild für Israel unter dem Gesetz. Dort, wo Gott aufgehört hat mit Israel, fängt er wieder an, und so ist Israel heute eine lebendige Realität. Die Welt spricht von Israel mehr als von irgendeinem anderen Land. Die Nachrichtenagenturen überstürzen sich mit ihren Reportagen über Israel und über Jerusalem. Israel ist wieder in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt. Aber Israel als der Feigenbaum bringt keine Frucht. Weil, wie es in Römer 3, Vers 20 steht, kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihm gerecht sein kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Gol, 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 al Adonai, darkecha.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus dem Taschenbuch Das Wunder der biblischen Prophetie hörten Sie soeben den ersten Teil von Arno Fröse mit dem Thema Der Prophet, der da kommt. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole die Postadresse: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.